Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen zum neuen Silvolino Podcast. Diesmal mit Marco Di Sabbia, dem Schauspieler und Opernsänger. Ja, Marco, erstmal willst du vielleicht ein paar Worte zu dir verlieren?
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend zu alle Zuhörer und Zuhörer. Mein Name ist Marco Di Sabbia. Ich bin Italiener und Deutscher, in Italien geboren und in Italien aufgewachsen, genauer gesagt in Rom. Ich bin professioneller Schauspieler für Film und Fernsehen und Opernsänger, derzeit im Ensemble der Wiener Volksoper in der Wahlheimat Wien, in der ich seit mittlerweile 23 Jahren lebe. Ich habe hier meine Gesangsstudien gemacht und auch hier debütiert und habe mich hier ansässig gemacht, bin glücklich verheiratet mit 3 Kindern und bin 43 Jahre alt.
Das klingt ja gut. ja, dann gleich mal in die Materie. Im Theater, mit wie vielen Menschen hast du Kontakt, bevor du auf die Bühne kommst?
Ziemlich vielen. Unabhängig von den Kollegen, die ich auf der Probe sehe, gibt es natürlich die ganzen Mitarbeiter im Haus, denen ich natürlich über den Weg laufe. Wir haben Maskenpflicht im Haus. Sobald wir die Probebühne, das ist der Ort, wo wir unsere Stücke probieren, verlassen, müssen wir die Maske aufsetzen. Wir werden einmal die Woche alle getestet, technisches Personal und künstlerisch-darstellerisches Personal und natürlich Verwaltung auch. Und der Kontakt mit den Kollegen in der Probenzeit lässt sich natürlich nicht vermeiden. Wir müssen trotzdem Abstand halten, sobald wir nicht miteinander arbeiten. Das ist eine zusätzliche Maßnahme. Klingt vielleicht etwas sinnlos, hat aber hauptsächlich auch den Grund, dass man versucht, die Möglichkeiten, Ansteckmöglichkeiten aufs Minimum zu halten. Wir hatten heute früh nichtsdestotrotz den ersten Probenausfall, weil wir einen positiven Fall im Haus haben und es musste schnell eruiert werden, mit welchen Personen diese Person in Kontakt gekommen war. Und alle möglichen Personen wurden sofort angerufen und mussten in eine sogenannte Teilquarantäne. Das heißt, wir mussten alle nach Hause gehen, durften das Haus nicht betreten, also das Haus im Sinne von der Volksoper nicht betreten, bis Entwarnung gekommen wäre, dass wir also nicht davon betroffen sind. Diese kamen auch so gegen Mittag und demnach bin ich auch jetzt wieder in der Volksoper und habe in Kürze wieder die Probe. Aber heute früh gab es den ersten offiziellen Probenausfall wegen eines Corona-Falls und zwar nicht, weil jemand, der die Probe gemacht hätte sollen, ausgefallen ist, sondern weil es festgestellt werden musste, wer mit dieser Person alles in Kontakt gekommen wäre.
Okay, Ja, was mich auch noch interessieren würde, wäre, wie oft wird in der Regel für ein Stück geprobt?
Es hängt natürlich von der Länge des Stückes ab. Jetzt die nächste Premiere hier in der Volksoper ist Sweet Charity. Das ist ein Musical. Für dieses Musical wurde 8 Wochen geprobt. Es wurde Ende Mai begonnen, dann den ganzen Juni hindurch. Juli ist ja das Haus zu, im August normalerweise auch. Jetzt sind die Corona-Zeiten doch ein bisschen anders. Da wurde am 20. August das Haus wieder eröffnet und zwar nur probentechnisch. Die erste Vorstellung hat erst am 1. September stattgefunden. Also in diesem konkreten Fall sind es 8 Wochen. Normalerweise kann man von 5 bis 6 Wochen ausgehen, das ist so die normale Probenzeit. Wenn ein Stück irgendwo als Gast sozusagen schon inszeniert wurde und irgendwo anders stattfindet, dann ist vielleicht hin und wieder die Probenzeit etwas kürzer. Aber so mit 5 bis 6 Wochen bzw. 5 bis 7 Wochen, das ist eine normale Probenzeit für ein sogenanntes Musiktheaterstück. Im Sprechtheater ist es ein bisschen anders. Da hängt es extrem von der Länge des Stückes ab, von der Anzahl der Teilnehmer ab. Das ist im Musiktheater nicht so sehr so. Dass, wenn man einen Chor hat, sind es einfach andere Tempi. Aber ich denke mal, so 6 Wochen ist eine gute Richtzeit.
Okay. Wie lernst du eigentlich den Text für diese Stücke? Hast du da eine eigene Methode oder wie machst du das?
Also ich denke, dass jeder Darsteller und jeder professionelle Bühnendarsteller oder Schauspieler, Film und Fernsehen, wie auch immer man sich produziert, seine eigenen Techniken hat. Ich glaube, dass der ausschlaggebende Punkt bei der ganzen Angelegenheit ist, dass man sich selbst kennt. Sprich, man muss sehr gut selber wissen, wie lange man für etwas braucht, um es zu lernen, um es auswendig zu lernen. Auch hier spielt natürlich der Faktor Zeit eine große Rolle und der Faktor Größe der Rolle eine große Rolle. Der Faktor Zeit spielt dann eine Rolle, wenn man, und deshalb ist es wichtig, dass man sich kennt, dass man weiß, okay, diese Rolle kann ich in 4 Wochen lernen. Diese Rolle, da brauche ich länger. Eine wirkliche Technik gibt es, glaube ich, nicht. Es ist einfach eine Frage der eigenen Fähigkeiten. Ich denke, dass man sich alle darauf einigen kann, dass die sogenannte bildhafte, mnemonische Technik, das heißt, man sieht, was man spricht, die effektivste ist. Das gilt aber für alle Aspekte, deshalb ist es vielleicht im Wissenschaftlichen etwas schwerer, sich an bestimmte Sachen zu erinnern. Aber wie gesagt, ich denke, es ist mehr als die Technik, es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, wie gut man selber drauf ist. Also wie kann man das gut einschätzen, wie gut kann man sich selbst einschätzen. Ich habe zum Beispiel, ein konkretes Beispiel zu nennen, ich bin relativ schnell im Lernen, also was gesprochenen Text, und wenn Musik dabei ist, geht es auch relativ schnell, weil es natürlich noch einfacher ist, weil es gesungen ist, dann hat man eine Melodie, die einem unterstützt, so ist es bei mir. Ich habe aber einmal eine Oper gemacht von Dmitri Schostakowitsch mit dem Titel Die Nase, hier in Wien im Jahr 2015, und hatte dort die Hauptrolle, also sehr, sehr viel zu lernen, und musste aber diese Oper auf Russisch singen. Mit dem wichtigen Detail, dass ich überhaupt kein Russisch spreche. Und ich wusste, ich darf bei der ersten szenischen Probe nicht über Text nachdenken, das wird nicht funktionieren. Und deshalb habe ich mich wirklich sehr rechtzeitig hingesetzt. Ich habe aber als erstes einen Lernplan erstellt. Das heißt, ich wollte bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl gelernt haben, weil sonst wusste ich, würde ich das nicht schaffen. Und ich habe tatsächlich 6 Monate lang für dieses Stück gelernt, jeden Tag 1 bis 2 Stunden. Aber es wäre nicht anders gegangen.
Jetzt vielleicht was Generelleres. Wann ist für dich Schauspiel authentisch?
Da muss ich jetzt aufpassen, was ich antworte, wenn Kollegen zuhören. Ich denke, in dem Moment, wo wir dem Darsteller auf der Bühne glauben, was er uns erzählt, ob wir jetzt singen, tanzen oder nur sprechen oder alles 3 zusammen, die Arbeit eines Bühnendarstellers oder eines Darstellers. Ich sage jetzt Darsteller absichtlich als Oberbegriff für alle 3 Sparten. Ich zähle auch die Tänzer dazu, ist ja auch eine Form des Spielens. In dem Moment, wo wir diesem Darsteller glauben, dass an die Geschichte, die er uns erzählt, und das ist unser Job, wir erzählen Geschichten, dann ist es schon mal sehr gut. Die Frage der Authentizität ist schwer zu beantworten, weil ich glaube, Authentizität ist sehr subjektiv. Authentisch heißt, dass es echt ist. Aber in dem Moment, wo ich ein Theater betrete und der Vorhang geht auf, weiß ich, dass das, was auf der Bühne gespielt ist, selbstverständlich nicht echt ist. In dem Moment, wo ein Publikum sich in einem Theater reinsetzt, dann geht er einen Deal mit dem Darsteller ein, und zwar denjenigen, dass er weiß, das Publikum weiß, dass das natürlich nicht echt ist. Es geht darum mehr, ob der Darsteller in der Lage ist, die Geschichte so zu erzählen, dass ich die Geschichte glaube, mehr als jetzt tatsächlich das Geschehen auf der Bühne. Und dann kann man, glaube ich, von Authentizität reden.
Okay. Jetzt vielleicht ein Schwenk zum Film. Wie ist das beim Film? Wie viele Kontakte gibt es da, bevor du am Set bist?
Bevor ich am Set bin, nicht so viele, weil ja beim Film es ja keine Probenzeit gibt. Selten, es sei denn, die Rolle ist sehr, sehr groß und selbst da würde man wahrscheinlich Leseproben machen. Ich würde das wirklich auf eine Handvoll Menschen zusammenführen, weil man im Grunde genommen eine Kostümprobe macht. Vielleicht das ein oder andere Mal einen Produzenten in einem Büro sieht, um den Vertrag zu unterschreiben, aber das war es dann auch schon. Am Set sind dann natürlich sehr, sehr viele Leute und auch hier haben sich Corona-bedingt die Veranstalter sehr gut organisiert in Zonen und auch müssen natürlich alle getestet werden, 24 Stunden bzw. 48 Stunden vor Drehbeginn. Also es gibt die unterschiedlichen Lösungen, aber die Personen, mit denen man vor dem Drehen in Kontakt kommt, lassen sich beim Film sehr in Grenzen halten aufgrund der Tatsache, dass die ganze Probenzeit, die im Theater notwendig ist, wegfällt.
Ja, was mich auch noch interessieren würde, wäre, ob du Texte anders lernst für den Film als fürs Theater oder für die Oper.
Nein. Der Unterschied beim Film ist, dass es in 99,9% der Fälle keine Musik gibt, über die man singen soll oder im Tempo sprechen muss. Das heißt, der Zugang ist vielleicht ein anderer. Da fällt der ganze musikalische Aspekt weg. Ansonsten nicht. Nein.
Wie kann man sich die Kommunikation zwischen Regie und Schauspieler im Theater vorstellen?
So wie es das Wort tatsächlich sagt. Also Regie führen bedeutet, dass ein Mensch, der eine Idee hat, dem anderen Menschen erklärt, wie er möchte, dass diese Idee umgesetzt wird. Und das funktioniert meistens so, dass zu Beginn einer Produktion es ein sogenanntes Konzeptionsgespräch gibt. Da werden alle Darsteller, alle Mitwirkenden, also Kostüm, Maske, alle sind dabei, eingeladen und der Regisseur erklärt, wie er dieses Stück inszenieren will. Das heißt, man nimmt ein bestimmtes Stück und der Regisseur hat sich darüber etwas ausgedacht, eine Interpretation und erklärt, warum er das so inszenieren will. Ich sage jetzt mal, im besten Falle ist es so. Und in der Arbeit dann tatsächlich ist es so, dass der Regisseur klare Ansagen macht, wie er sich eine bestimmte Szene vorstellt, das vorher dem Darsteller erklärt, der Darsteller macht es und dann arbeitet der Regisseur mit ihm zusammen, das genauso hinzukriegen, wie er sich das vorstellt. Der Idealfall ist der, dass ein Regisseur eine Idee hat und der Darsteller diese Idee übernimmt und seinen eigenen Beitrag sozusagen, seine eigene Interpretation dieser Idee gibt. Man trifft sich irgendwo in der Mitte. Das heißt, der Regisseur wird auf den Darsteller eingehen und der Darsteller wird aber trotzdem die Idee des Regisseurs umsetzen. Das ist der Idealfall. Passiert leider viel zu selten, aber es passiert und dann ist es natürlich eine ganz tolle künstlerische Zusammenarbeit und das Ergebnis ist auch meistens auch sehr gut.
Und gibt es da in Film und Oper Unterschiede auch, also in der Regiearbeit?
Selbstverständlich, die Tempi sind ganz andere. Bei der Oper muss man sehr auf die Musik eingehen. Man muss musikalisch zeitlich vorgegebene Nummern, so heißen die einzelnen Stücke, inszenieren. Und die Bühne hat ganz andere Tempi als Film und Fernsehen. Man muss lauter sprechen, man ist auf der Bühne, man ist in einem Theater. Jeder muss in der Lage sein, den Darsteller zu verstehen. Und das Setting ist ein anderes. Man hat das Bühnenbild und das wird sich nicht so stark verändern. Im Film ist es so, dass alles, was wir sehen, meistens reell ist. Also es sind Objekte, die man wirklich benutzt. Vor allen Dingen, wenn man Außendrehs hat, wird man jetzt im Wald zum Beispiel drehen und man wird in einem richtigen Wald drehen. Im Theater ist das eher kompliziert, weil man nicht die ganze Theaterleute mit in den Wald nehmen kann und man würde auch dann nichts hören. Also die Regie verändert sich insofern, dass die Art der Darstellung eine ganz andere ist.
Was bevorzugst du, Oper, Theater oder Film?
Alle drei in gleicher Form. Alle drei haben Vor- und Nachteile. Um die Vorteile zu nennen, die die anderen drei Sparten nicht haben. Bei der Oper ist es natürlich die Musik und der Gesang. Das ist eine Einmaligkeit dieses Genres. Und der Kontakt mit dem Publikum, wobei wir jetzt wieder auch beim Schauspiel auf der Bühne, Theater, da ist das, der Kontakt mit dem Publikum schon da. Also man interagiert zwar nicht mit dem Publikum, aber man spürt die Leute. Man ist in einem Saal mit ihnen, man spürt die Energie, der Applaus am Schluss. Die sehr lange und intensive Zusammenarbeit, Probenzeit mit den Kollegen. Man probt, wie gesagt, 6, zum Teil 8 Wochen. Man sieht sich jeden Tag. Man baut Beziehungen auf. Ich spreche natürlich von den Rollen. Man probiert aus. Man entscheidet sich für bestimmte Lösungen. Man arbeitet auf einen ganz bestimmten Tag hin, der Premiere und dann der folgenden Vorstellungen. und man ist in einem zeitlichen Korsett. Die Vorstellung beginnt um 7 und ist um 10 zu Ende. In diesen 3 Stunden erzählt man die ganze Geschichte. Beim Film ist es ganz anders. Beim Film ist die Vorbereitungszeit ganz anders. Man trifft sich mit dem Regisseur vorher, man bespricht die Rolle, man bespricht die Szenen und wenn dann gedreht wird, ist sowieso alles durcheinander. Wenn ein Film 100 Szenen hat, von 1 bis 100, dann wird man am ersten Tag wahrscheinlich 87, 88 drehen und am zweiten Tag wird man dann 20, 21 drehen oder so. Es ist komplett bunt gemischt, der Zugang ist ein anderer, man hat keinen roten Faden in der Umsetzung. Das ist die große Herausforderung beim Film. Man muss in der Szene genau wissen, was ist davor und was ist danach passiert. Wie geht es meiner Rolle? Spiele ich jetzt zum Beispiel vor dem Tod von meiner Mutter oder nach dem Tod von meiner Mutter? Die Rolle wird anders drauf sein. Wenn ich jetzt am Vormittag eine Szene drehe, wo meine Mutter tot ist, dann habe ich einen Gemütszustand, der sicher anders ist als am Nachmittag, wo ich vielleicht eine Szene drehe, wo sie aber noch am Leben ist. Das hat man im Theater nicht, weil im Theater ist die zeitliche Bogen, geht von A nach B. Außer es ist ein Theaterstück, wo man zeitlich herumspringt. Das gibt es natürlich auch, aber der Zugang ist ein anderer. Und natürlich auch die Umsetzung. Also das, was gedreht wird an einem Tag, wenn man 2 Minuten Film gedreht hat, war man sehr erfolgreich. Man verbringt sehr viel Zeit mit Warten. Die technischen Aspekte sind sehr, sehr groß. Licht und Ausstattung, Kostüm, Maske sind am Set ganz anders. Und ja, es ist de facto eine andere Welt und auch ein anderes Spielen. Also das Spielen vor der Kamera, ich spreche jetzt ausdrücklich von der Kamera, ist noch einmal ein anderes Spiel. Man hat ein Mikrofon, man kann sogar eine Szene machen, wo man flüstert und man wird trotzdem gehört. Oder vielleicht ganze Passagen, wo überhaupt nicht geredet wird und es trotzdem unterhaltsam ist, weil die Bilder sprechen. Das hat man im Theater weniger oder gar nicht.
Weil du ja mit mir und meinen Schulkollegen auch schon für ein Theaterstück der Theatergruppe Ammerling geprobt hast, wie meinst du, unterscheidet sich die Regiearbeit mit Profis zu der mit Laien?
Der grundlegende Unterschied ist die Tatsache, dass man den Laien erklären muss, wie man zu einem bestimmten Punkt kommt, wie man etwas mit der Rolle erreicht. Das hat einen pädagogischen Wert. Der ist viel größer und der nimmt auch viel mehr Platz und das ist auch gut so. Ist ja auch der Sinn und Zweck einer Schülertheatergruppe, dass man dabei was lernt. Deshalb ist es fast mehr Workshop-Ausbildungsstätte als jetzt tatsächlich Regie. Der Profi hat das gelernt, weiß das und wenn ich einem Profi etwas sage, was seine Rolle sich ausdenken müsste, setzt er das wahrscheinlich ziemlich schnell um. Er wird vielleicht ein bisschen ausprobieren, die eine oder andere Variante. Man muss nicht an der Diktion arbeiten, also die ganzen technischen Aspekte, die man in einer Ausbildung lernt, Sprache, Körpersprache, die man als Schüler nicht haben kann, also man ist besonders talentiert oder man hat das gelernt, die sind alles nicht notwendig. Also ich kann mich erinnern, in der Arbeit im Ammerling ging es sehr oft darum, wie jemand abtritt auf der Bühne, warum, was denkt sich die Rolle, was bedeutet das sich und so weiter. Das sind alles Erklärungen, die man sich mit Profis sparen kann. Da kann man direkt in die Interpretation gehen. Ja, und vor allen Dingen vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet. Der Profi wird höchstwahrscheinlich auch was anbieten. Eine Interpretation, eine Möglichkeit, weil er selbst mitdenkt und sich denkt, das könnte hilfreich für die Rolle oder für das Stück oder für die Szene sein. Das ist bei Laien oder bei Schülern eher nicht der Fall. Die sind eher zurückhaltend in Angeboten, weil ihnen die Erfahrung und die Ausbildung fehlt.
Jetzt nochmal vielleicht zurück zur Authentizität. Wodurch entsteht Authentizität zwischen den verschiedenen Schauspielern? Wie kann man da proben?
Wie gesagt, auch hier zählt sehr der Bezug der Rollen zueinander und ob das Stück so geschrieben ist, dass die Beziehung zwischen den 2 Rollen glaubwürdig ist. Es kommt am Ende zu einer immer wieder gleichkehrenden Punkt zurück und das ist eben, wie sehr ist das Stück glaubwürdig. Und die Beziehung zwischen den Darstellern ist die Beziehung zwischen den Rollen. Und wenn ich einer Darstellerin, einer älteren Darstellerin, die eine Mutter spielt, und einer jüngeren Darstellerin, die eine Tochter spielt, glaube, dass das die Mutter und die respektive Tochter ist, Dann können die sagen, was sie wollen, dann sind das für mich Mutter und Tochter. Und die Schauspieler, die Professionalität der Schauspieler besteht darin, dass sie das so überzeugend spielen, dass ich ihnen das glaube. Sie müssen sich fühlen wie die jeweilige Mutter und die jeweilige Tochter.
Jetzt vielleicht abschließend, was ist ein Favorite unter deinen Auftritten?
Ich habe jetzt am 10. März dieses Jahres in Corona-Zeiten mein 20-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert, zu Hause. Und bin sehr stolz darauf, die Zeit ist wirklich sehr schnell vergangen. Ich bin jetzt 11 Jahre Ensemblemitglied der Wiener Volksoper, also auch hier ist die Zeit vergangen. Ich habe Fotos gesehen von meinen ersten Inszenierungen hier am Haus und habe mir gedacht, mein Gott, ein junger Bub, obwohl es nur 11 Jahre her ist. Also ich kriege normalerweise entweder die Bösewichter, was mich sehr freut, weil sie sind meistens sehr interessant. Also in der nächsten Produktion hier in der Volksoper auch der Teufel auf Erden, da spiele ich den Teufel, das ist ganz toll. Oder die eleganten Liebhaber. Elegant oder Liebhaber oder auch zusammen. Ich denke an den Danilo in der lustigen Witwe, ich denke an den Dr. Falke in der Fledermaus. Auch in der Operette Opernball, da habe ich einen eleganten Ehemann gespielt. Beide liegen mir auch sehr gut, ich freue mich sehr. Aber ich bekomme selten die lustigeren Rollen. Das ist zweimal passiert in der Volksoper. Einmal war das der Papageno in der Zauberflöte, den habe ich sehr viel gespielt hier, da bin ich sehr aufgegangen. Das ist etwas, was ich sehr mag. Und dann gab es eine Produktion, ein Musical, ein amerikanisches Musical mit dem Titel »Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen«. Das ist die Geschichte von einem Fensterputzer, der innerhalb von 2 Wochen es schafft, zum Vorstandschef eines Großunternehmens zu werden. Und in diesem Unternehmen sind natürlich alle auf Karriere erpicht und meine Rolle auch. Der Bud Frump aus How to Succeed in Business Without Even Trying, der Neffe vom Chef ist und glaubt, aufgrund dieser Tatsache automatisch Karriere zu machen. Und wiederholt auch die ganze Zeit, ich bin der Neffe vom Chef. Und ist de facto ein totaler Vollidiot. Ein kompletter Vollidiot. Einer von den Leuten, die man auf Feiern einlädt, damit man sich über den lustig machen kann. Und den habe ich wahnsinnig gerne gespielt. Das hat mir wirklich, das ist eine der wenigen Rollen, die ich wirklich vermisse, und zwar als Rolle. Also wenn ich würde ihn gerne mal hin und wieder anrufen und ihn fragen, wie es ihm geht. Also der Bud war sehr, Bud Frump, eine unbekannte Rolle aus einem eher unbekannten Stück, die mir aber sehr viel bedeutet hat. Also die Lust, ich spiele sehr gerne die Bösewichter und die Liebhaber, das mache ich gerne, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, blödel ich lieber auf der Bühne als nur böse oder liebe.
Und gibt es einen bevorzugten Film oder eine Serie, wo du mitgespielt hast?
Also wo ich mitgespielt habe, bevorzugt nein. Ich freue mich über jede Rolle in jeder Serie. Ich habe jetzt im September letzten Jahres meine erste österreichische Serie gedreht mit der Martina Eben und mit der Marie Happel. Und es war sehr schön. Das war Dennstein und Schwarz für ORF. Da habe ich einen Rechtsanwalt gespielt. Und in Deutschland habe ich Soko Stuttgart und Cobra 11 unter anderem gespielt. Und jetzt dann in diesem Jahr 2 Kinofilme. Einmal mit der Efi Roman, das ist die Frau von David Schalko. Und dann danach mit dem David Schalko eine kurze Auftritt in einer Sky-Serie, die nächstes Jahr rauskommt, über die ich momentan noch nicht so viel erzählen darf. Ansonsten als Mitwirkender habe ich keine Lieblingsserien. Nein, ich habe natürlich als Zuseher Lieblingsserien, modern und alt. Also da gibt es die ein oder andere. Also da kann ich House of Cards kann ich nennen. Oder als ich sehr jung war, Miami Vice zu der Zeit. Und aber zu den heutigen würde ich sagen House of Cards und Breaking Bad.
Okay. Und dürfen wir uns auf was Neues freuen von dir? Was steht an in nächster Zeit?
Also rauskommen werden eben diese 2 Kinofilme. Zuerst der von Efi Roman mit dem Titel Why Not You. Wird das Debüt beim Zürich Filmfestival im Oktober feiern. Und nächstes Jahr eben die Arbeit mit David Schalko. Das ist ein sehr, sehr kurzer, sehr kleiner Auftritt. Ansonsten ist momentan drehtechnisch ein bisschen ruhiger geworden. Keiner weiß genau, wie es weitergeht. Es wird gedreht. Ich warte noch auf eine Antwort von einer österreichischen Produktion, zu der ich auch aus klaren Gründen nicht viel sagen kann, aber Wenn es soweit ist, sage ich Bescheid.
Okay. Ja, das war's auch schon wieder. Danke für das nette Gespräch, Marco.
Vielen Dank und einen schönen Gruß an alle.